Deutschlandfunk Nova. Update.
8, 9 Mal im Kino hintereinander. Ich kann mich halt auch nur noch an so einen Zustand erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wirklich gedacht habe. Ich habe einfach nur das in mich reingesogen. Und ich kann nur noch die Inbrunst und das Suchthafte und das auch teilweise natürlich Ungemütliche dieser ganzen Zeit, weil das Wetter auch immer so schlecht war, das gehörte alles zusammen und war irgendwie alles ganz toll.
Der Regisseur Tom Tykwer erinnert sich hier an seine ersten Male bei der Berlinale. In den 80ern war das. Heute geht das Filmfestival in Berlin wieder los und Tykwer ist mittlerweile Jurypräsident. Das große Thema auf der Berlinale wird neben den Filmen aber wohl MeToo sein. Die Debatte über Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung in der Filmbranche. Damit beginnt das Update heute mit Anneke Schäfer.
Update.
Gleich startet in Berlin der Eröffnungsfilm. Der rote Teppich ist schon ausgerollt. Bei den Golden Globes neulich in Beverly Hills kamen viele Stars in Schwarz, als Zeichen, dass sie sich mit Missbrauchsopfern solidarisieren. Bei uns hat die Schauspielerin Anna Brüggemann mit Nobody's Doll eine Diskussion angestoßen. Frauen sollen keine Püppchen sein, anziehen, was sie wollen und worin sie sich wohlfühlen, auch auf dem roten Teppich. Berlinale-Chef Dieter Koslik findet die Diskussion befremdlich.
Ein Dresscode hatte die Berlinale nun wirklich noch nie. Und da, wenn sich die Leute schön anziehen wollen, dann finde ich das auch toll. Wir zelebrieren ja schließlich eine Premiere, wir zelebrieren ein Kunstwerk, aber es hat noch nie einen Zwang gegeben. Also ich glaube, das ist unser kleinstes Problem, was wir haben. Da gibt es andere Filmfestivals, die könnte man beim Namen nennen. Da würde ich das nicht probieren, in der Turnhose mit flachen Schuhen versuchen, den roten Teppich hochzugehen in einen Wettbewerbsfilm.
Auch wenn der Dresscode in Berlin sicher nicht so streng ist, seit Beginn der MeToo-Debatte sind auch in Deutschland Fälle von Machtmissbrauch und sexueller Belästigung diskutiert worden. Die Filmbranche gründet deshalb eine Beschwerdestelle für Opfer. Anfang März soll es losgehen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärt, warum sie das Projekt mit 100.000 Euro aus ihrem Etat unterstützt.
Damit sehr kurzfristig jetzt, wo auch so viel in der Luft liegt, eine Möglichkeit geschaffen wird, sich im anonymen und diskreten Raum zu offenbaren. Ich glaube, dass so eine Anlaufstelle jetzt ganz dringend nötig war und das konnten wir spontan jetzt zusichern.
Die neue Beschwerdestelle sucht aber noch nach weiteren Geldgebern. Berlinale-Chef Koslik hatte wegen der Debatte genau geschaut, wer ab heute in Berlin Filme zeigen darf.
Wir haben keine Leute ausgeladen, sondern wir waren nur sehr vorsichtig, wenn wir einladen.
Ganz geklappt hat das offenbar nicht, denn in Südkorea gibt es Proteste gegen die Teilnahme des Regisseurs Kim Ki-duk. Ihm wird sexueller Missbrauch vorgeworfen. Mehr als 140 Gruppierungen haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie von einer ungerechten Welt sprechen.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Dazu, dass sich MeToo bei der Berlinale auch aufs Programm auswirkt, schreibt Helmut Fuchs bei der Taz. So richtig scheint mir das nicht durchdacht. An einem Film haben sehr viel mehr Menschen mitgewirkt als die Einzelpersonen, die sich Fehlverhalten zu Schulden kommen lassen haben. So sieht es auch JCGN. Dem Werk wird das Fehlverhalten des Schaffenden zugerechnet. Pipilotta Victualia meint dagegen, dem Schaffenden wird die Bühne für sein Werk verweigert wegen seines Fehlverhaltens. Zu der Kampagne Nobody's Doll schreibt eine Leserin namens Alleinerziehende Doktorandin bei Zeit.de, die Medien propagieren dieses Frauenbild, siehe Katzenberger und Co. und die kleinen Mädchen machen das dann nach. Tom Richter kommentiert, ach, und bei Männern nicht, oder wie? Stichwort Sixpack, breite Schultern etc. Langsam werden diese MeToo-Surfer etwas skurril. Und Nutzer Mediterranee schreibt, ich habe das Gefühl, dass sich die Redaktionen der großen Medien zusehends in einem Elfenbeinturm verbarrikadieren und glauben, der Auflagenkrise mit immer verrückteren Clickbaits entgegenzusteuern.
Was sonst noch wichtig war?
Nach den Schüssen an einer Schule im US-Bundesstaat Florida ist der festgenommene Täter angeklagt worden, wegen 17-fachen Mordes. Vorher hatten Ermittler den 19-jährigen ehemaligen Schüler stundenlang verhört. Er hatte gestern in der Stadt Parkland mindestens 17 Menschen erschossen und 15 verletzt. Ein Schüler beschreibt seine Panik.
There's no words to describe how I feel right now. Like I was shaking, I was panicking, it was just all out panic about the school. It's insane, it's unnecessary.
Das ist krank und unnötig, sagt er. US-Präsident Donald Trump sprach den Angehörigen der Opfer seine Anteilnahme aus. Niemand sollte sich jemals an einer amerikanischen Schule unsicher fühlen müssen, erklärte er auf Twitter. In den USA wird nun wohl wieder über Waffenbesitz diskutiert. Ob es diesmal was bringt? Seit Monaten sind die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sehr schwierig. Gerade hat sich der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim in Berlin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen. Unter anderem ging es um den inhaftierten Weltkorrespondenten Deniz Yücel.
Er ist jetzt seit über einem Jahr ohne Anklageschrift gefangen. Und deshalb habe ich heute zum wiederholten Male noch einmal darauf hingewiesen, dass dieser Fall eine besondere Dringlichkeit für uns hat, aber natürlich auch alle anderen Fälle.
Der Grünen-Politiker Cem Özdemir warnte vor dem Treffen davor, mit Ankara zu kuscheln und vor einem schmutzigen Deal zur Freilassung Yücels. Südafrika hat einen neuen Präsidenten.
I declare the Honorable Matamela Cyril Ramaphosa duly elected President of the Republic of South Africa.
Der Anti-Apartheidskämpfer, frühere Gewerkschaftler und mittlerweile schwerreiche Unternehmer Cyril Ramaphosa ist heute vereidigt worden. Im Parlament wurde vor Freude gesungen. Ramaphosa ist Nachfolger von Jacob Zuma. Der war gestern Abend zurückgetreten. Zuma sagte, er wollte damit seine Partei, den Afrikanischen Nationalkongress, schützen.
The ANC should never be divided.
Der ANC sollte niemals meinetwegen gespalten sein. Ich habe deswegen beschlossen, mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als Präsident der Republik Südafrika zurückzutreten.
Mit seinem Rücktritt hat Zuma eine Amtsenthebung verhindert. Gegen ihn gibt es massive Korruptionsvorwürfe. Unter anderem geht es um ein milliardenschweres Rüstungsgeschäft während seiner Zeit als Vizepräsident in den 1990er Jahren.
I didn't see it last night, I saw it this morning and it was the best morning. Eva.
Das war der beste Morgen aller Zeiten, sagt diese Frau, als sie morgens vom Rücktritt hörte. Die türkenfeindliche Hetze beim politischen Aschermittwoch der AfD in Sachsen beschäftigt jetzt die Justiz. Die Staatsanwaltschaft Dresden hat ein Prüfverfahren gegen AfD-Landeschef André Poggenburg eingeleitet. So heißen Vorermittlungen gegen Beschuldigte, die politische Immunität besitzen. Hintergrund ist eine Anzeige wegen Volksverhetzung. Auch die türkische Gemeinde will nach eigenen Aussagen Anzeige erstatten. Poggenburg hatte die Türken in Deutschland als Kümmelhändler und Kameltreiber bezeichnet, die in Deutschland nichts zu suchen hätten. Dafür wurde er scharf kritisiert, etwa von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Was ich sehe, ist, dass es Politiker gibt, die Maßlosigkeit in der Sprache, Rücksichtslosigkeit und Hass in ihrer Haltung zu einer eigenen Strategie machen. Und ich hoffe nur, dass sich die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes nicht vor diesen Karren spannen lassen.
Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea haben deutsche Sportler weitere Medaillen gewonnen. Die Rodler Nathalie Geisenberg und Johannes Ludwig sowie die Doppelsitzer Tobias Wendel und Tobias Alt holten Gold in der Teamstaffel. Biathletin Laura Dahlmeier hat ihre dritte Medaille im dritten Rennen gewonnen. Im Einzel über 15 Kilometer gab es Bronze.
Ein fast perfektes Rennen. Dazu hätte vielleicht dann nur der 20. Schuss ins Ziel finden sollen. Ja, jetzt wieder Medaille. Krass, richtig cool.
Vorher hatte das deutsche Paar im Eiskunstlauf Gold geholt. Aljona Savchenko und Bruno Massot überzeugten vor allem durch ihre Kür.
Und sonst in der Welt?
Liebe am Arbeitsplatz. Das kann schon mal vorkommen, aber bald wohl nicht mehr im australischen Parlament. Premierminister Malcolm Turnbull will es nämlich den Mitgliedern seiner Regierung verbieten, Affären mit anderen Mitarbeitern zu haben. Und dabei ist es ihm egal, ob jemand verheiratet ist oder nicht. Welche Strafen es für die geben soll, die sich nicht daran halten, das sagte der Premier nicht. Das Verbot ist die Reaktion auf einen Skandal um seinen Vize Barnaby Joyce. Der hatte Anfang der Woche zugegeben, eine Affäre mit einer jungen Mitarbeiterin gehabt zu haben und die bekommt jetzt ein Kind von ihm. Turnbull schickte seinen Vize jetzt erstmal in den Urlaub und er will das Liebesverbot im australischen Parlament bald durchsetzen. Der indische Gesundheitsminister muss gerade viel Kritik aushalten und das wegen eines Bildes, das zeigt, wie er am Straßenrand gegen eine Wand pinkelt. Das Problem darin ist, das Bild wurde während zwei Werbeauftritten für eine Kampagne gemacht und die heißt Clean India und damit will die Regierung die Menschen davon abhalten, wild zu pinkeln und ihr Geschäft auf der Straße zu erledigen. Der Gesundheitsminister meinte zu dem Bild nur, dass es keine große Sache sei. Schlecht ist dieser Skandal aber für Indiens Premier Narendra Modi. Er hatte die Verbesserung der öffentlichen Sauberkeit und Hygiene zu einem seiner großen politischen Themen gemacht. In Indien ist es für viele Menschen normal, in der Öffentlichkeit aufs Klo zu gehen. Dadurch breiten sich aber auch Krankheiten aus und vor allem viele Kinder sterben dadurch. Die indische Regierung hat nach eigenen Angaben in den letzten 4 Jahren 60 Millionen Toiletten bauen lassen, um das Problem in den Griff zu bekommen. Die philippinische Insel Boracay kennen einige vielleicht vom Urlaub. Ein Reisemagazin hat sie letztens erst auch zur schönsten Insel der Welt gekürt, wohl auch wegen ihrer kilometerlangen weißen Strände. Aber der philippinische Präsident Rodrigo Duterte droht jetzt damit, sie und 50 Ferienanlagen schließen zu lassen. Grund ist wohl, dass viele Hotels ihre Abwässer ins Meer leiten. Duterte sagte dazu wörtlich: Boracay ist aus der Ferne sehr schön, aber wenn man in Boracay schwimmt, dann stinkt man nach Scheiße. Laut einer offiziellen Untersuchung soll das Wasser aber noch so gut sein, dass man darin schwimmen kann. Ob der philippinische Präsident seine Drohung in die Tat umsetzt, ist unklar. Es gab aber schon erste Stornierungen. Schlechte Nachrichten sind das für die Einwohner von Boracay. Die meisten leben nämlich vom Tourismus.
Wissensnachrichten. Musikgeschmack ist ja ein Thema, über das man richtig gut und richtig lange streiten kann. So ging es kürzlich auch einem Journalisten der New York Times. Der hat sich mit seinem Bruder über die Frage in die Wolle gekriegt, ob Born to Run von Bruce Springsteen total super oder der letzte Schrott ist. Anna Berling aus unseren Wissensnachrichten und ich finden den Song eigentlich beide ganz schön. Den Streit mit seinem Bruder hat der Journalist jedenfalls zum Anlass genommen für eine kleine Studie zum Thema Musikgeschmack. Was genau hat er untersucht?
Er hatte die Idee, dass die Zeit, in die wir geboren werden, unseren Musikgeschmack entscheidend beeinflusst, also ganz konkret das Geburtsjahr. Und um rauszufinden, ob das stimmt, hat er sich Daten von Spotify geben lassen, darüber, wie häufig User in einem bestimmten Alter welche Songs hören. Und da hat sich ein ganz interessantes Muster gezeigt. Viele Männer finden die Songs gut, die rauskamen, als sie 13 bis 16 Jahre alt waren. Und viele Frauen mögen Musik, die veröffentlicht wurde, als sie zwischen 11 und 14 Jahre alt waren.
Also ziemlich genau die Zeit der Pubertät, oder?
Ja, der Journalist schreibt, das entspreche bei Jungs wie bei Mädchen in etwa dem Ende der Pubertät. Er nimmt als Beispiel Creep von Radiohead, das ist dieser Song hier. Der ist ziemlich beliebt bei Männern, die im Moment 38 Jahre alt sind. Und die waren eben 1993, als der Song rauskam, 13 Jahre alt. Dagegen spielt das Lied bei Spotify-Hörern, die 10 Jahre älter sind, keine herausragende Rolle mehr. Und genau dieses Muster, das gibt es laut dem Datenjournalisten bei ganz vielen Songs.
Aber das ist jetzt nicht wirklich repräsentativ, oder?
Nee, die Stichprobe, die da untersucht wurde, entspricht nicht den üblichen wissenschaftlichen Kriterien. Aber es gibt auch andere, etwas systematischer angelegte Untersuchungen, die zu ganz ähnlichen Ergebnissen kommen. Es gibt zum Beispiel die Theorie von musikalischen Schlüsselerlebnissen in der frühen Pubertät. Da geht es also um die prägenden Momente, in denen man plötzlich merkt, was für ein toller Song.
Hatte ich auch mal irgendwann in den Reiterferien oder auf einer Party.
Genau, an diese Momente kann man sich, so wie du sagst, oft auch sehr gut erinnern und ganz konkret. Und die Vorliebe für so ein Lied, die hält offenbar sehr lange. Aber es gibt auch Studien, die kommen zu dem Schluss, dass eher die frühen 20er prägend für den Musikgeschmack sind. Und natürlich können außerdem auch noch ganz andere Dinge unsere Vorlieben beeinflussen. Die Persönlichkeit, das soziale Milieu oder unser direktes Umfeld zum Beispiel.
Na, das heißt also, auch wer in einer Zeit mit richtig schlimmer Musik in der Pubertät war, der ist nicht verloren.
Nee.
Als nächstes blicken wir ins Weltall zur ISS. Die hat neue Ausrüstung bekommen.
Und zwar eine Antenne. Die soll in Zukunft dabei helfen, die weltweite Wanderung von Tieren zu erforschen. Dafür bekommen zum Beispiel Zugvögel oder Fledermäuse winzige GPS-Sender angehängt. Und die schicken dann die Positionsdaten der Tiere an die ISS. Die ISS hat nämlich jeden Tag immerhin bis zu 80% der Erdoberfläche im Blick.
Und was soll damit erforscht werden?
Langfristig soll mit den Erkenntnissen vor allem der Tierschutz verbessert werden. Dafür muss die Antenne jetzt aber erstmal bei einem Außeneinsatz an der ISS angebracht werden. Das soll im Sommer passieren.
Und auch bei unserem letzten Thema geht es um Weltraumforschung und zwar um die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Die Arbeit der Wissenschaftler, die das machen, die ist im Moment erschwert und darin ist der Bitcoin schuld. Wie kann das sein?
Der Bitcoin und die anderen Kryptowährungen, die nehmen den Raumforschern Rechnerkapazitäten weg. Um dieses virtuelle Geld zu erzeugen, braucht man nämlich sehr viel Rechenleistung, zum Beispiel von Grafikkarten. Die brauchen aber auch die Forscher, die nach Aliens suchen. Um die Radiosignale aus dem All auszuwerten, schalten sie bei manchen Teleskopen nämlich bis zu 100 Grafikkarten zusammen.
Das heißt, Grafikkarten sind gerade super gefragt.
Ja, und deshalb auch super knapp. Der Leiter eines Forschungszentrums in Kalifornien hat der BBC gesagt, Geld sei zwar genug, genug da, aber es könnten keine Grafikkarten geliefert werden, schlicht und einfach. Zwei Observatorien in den USA und in Australien könnten deshalb gerade gar nicht aufgerüstet werden. Außerdem gibt es auch Berichte von anderen Forschern, dass die Preise für solche Grafikkarten stark gestiegen sind und vor einiger Zeit haben sich auch schon Gamer über Lieferschwierigkeiten bei Grafikkarten beschwert.
Das waren die Wissensnachrichten von heute. Danke, Anna. Wetter. Später im Osten und Süden Regen, der langsam weniger wird, dazu plus 4 bis minus 3 Grad. Morgen ist es im Süden noch länger bewölkt und es kann immer wieder regnen. Im Rest von Deutschland weniger Wolken und auch Sonne, 4 bis 10 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.